Und bei mir sind jetzt im Studio Tom Leistner und Carla Büttner. Ich habe sie eben schon angekündigt und sie wollen eine Initiative gründen, die Initiative Aufbruch Ost. Und ich sage erstmal Hallo.
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 Ja, vielleicht ganz kurz ein bisschen, was konnte ich schon lesen. Aufbruch Ost gibt es in Leipzig zum Beispiel schon. Aber was war für euch so der entscheidende Punkt zu sagen, wir gründen das jetzt auch hier in Erfurt bzw. Thüringen?
Aufbruch Ost ist ja eine Bewegung von Menschen, die sich für Geschichte interessieren, aber auch gegenwärtige Politik und sich auch dementsprechend engagieren. Und wir haben diese Initiative ja in Leipzig schon gesehen, das hat sehr gut funktioniert. Und wir wünschen uns auch so eine Initiative in Erfurt. Wir wollen halt so einen gesellschaftlichen Aufbruch, der eher von links kommt und jenseits von Pegida, AfD und Co. steht. Und wollen eben auch so ein bisschen den Rechtsextremen, den Rechtsradikalen, den Rechten und Konservativen die Stirn bieten und nicht die Deutungshoheit über die Wendegeschichte und die Ostgeschichte überlassen. Also wir finden, dass auch in Erfurt die soziale Frage im Osten gestellt werden muss und die eben auch von links besetzt werden muss, wie ich gerade schon gesagt hatte. Und für uns ist auch gerade die Geschichte um die Treuhand und die Treuhandverwerfungen und die Skandale der 90er symbolhaft und das muss halt auch aufarbeitet werden und dafür muss man auch seine Szeneblase ein bisschen verlassen. Und auch ein bisschen sich im Engagement im ländlichen Raum bemühen. Das ist nämlich auch so ein Punkt, den wir dazu haben. Erfurt ist halt eine Region mit viel ländlichen Raum und der wird immer im Osten, was gerade Engagement von links angeht, gerne ein bisschen vernachlässigt. Und wir wollen das eben auch mit Aufbruch Ost dort mit reinbringen, mit der Ostgeschichte noch dazu, denn auch die Leute auf dem Land haben eine Ostgeschichte.
Carla, willst du ergänzen? Gab es noch weitere Punkte?
Als Bewegung wollen wir uns gemeinsam mit den ErfurterInnen und ThüringerInnen mit den Umbruchserfahrungen auseinandersetzen und genau die daraus resultierenden Probleme aus der Verfehlung der Nachwendezeit betrachten, darüber diskutieren und uns mit ihnen austauschen. Weil bis jetzt fehlt uns eine starke, echte Erzählung und Aufarbeitung der Wendepolitik in Thüringen. Und den Start von Aufbruch Ost in Leipzig haben wir beobachtet und da das aus der Zivilgesellschaft herauskam, wollen wir das hier auch genauso machen. Und besteht eine Notwendigkeit zur Selbstorganisation und die muss halt im Osten von unten und von links kommen.
Jetzt ja eben schon gesagt, das muss irgendwie eine angemessene Aufarbeitung vielleicht auch geschehen. Die Frage ist, und das ist aber nicht so einfach, ne? Geschichte ist immer ein bisschen subjektiv gefärbt und es ist schwierig, das zu rekonstruieren. Wie schaut denn aus eurer Sicht eine zum Beispiel angemessene, fast objektive Aufarbeitung der Geschichte der Wende auch in Thüringen aus?
Klar ist es auch eine subjektive Betrachtung, ist eine objektive, ne? Also es ist halt immer wichtig, auch ein bisschen zu unterscheiden zwischen den faktischen Zahlen, wo wir Unterschiede sehen, die eben auch daraus resultieren, die aufarbeitet werden müssen, aber wir müssen eben auch an die Menschen denken, ne? Also es ist halt, es gibt, wenn man an die DDR denkt, eben nicht nur das SED-Regime, sondern es gibt auch Wirklichkeiten, die wir in der DDR hatten, ne? Menschen haben sich verliebt, Menschen haben Kinder bekommen, Menschen haben geheiratet in der DDR, das sind alles positive Dinge, die auch in der DDR passiert sind, die neben dem SED-Regime und den ganzen Verfehlungen dann eben auch stattgefunden haben. Das ist zum Beispiel die Betrachtung für die DDR. Wir beschäftigen uns natürlich mit der Wendepolitik und bedenken das aber mit diesem geschichtlichen Kontext der DDR zuvor. Und was passiert jetzt in der Wendepolitik gerade 89, 90?
Ja, und gerade die Treuhand steht für uns als Symbol für die Ungerechtigkeit der Nachwendezeit. Die Treuhand sollte DDR-Betriebe privatisieren, wodurch ein Drittel der ArbeiternehmerInnen und Beschäftigten ihren Arbeitsplatz verloren hatten. Als Konsequenz daraus waren viele biografische Brüche und deswegen wollen wir die Treuhandpolitik kritisieren, und aber nicht nur das, sondern eben auch die Machenschaften und Skandale rund um die Treuhandpolitik müssen aufgearbeitet werden, weil das bis zum heutigen Tag nicht passiert ist. Seit letztem Jahr laufen nämlich auch die nach 30 Jahren die Sperrfristen für die Akten der Treuhand ab und deswegen fordern wir auch eine unabhängige Untersuchungskommission.
Nun könnte man fast sagen, es ist fast so ein bisschen so ein Wettbieten rund um die Geschichte der Treuhand entstanden. Ne? Also jetzt die SPD will da nochmal genauer nachschauen, die Linke tut es schon länger und die AfD auch. Also ist nicht auch immer ein bisschen die Gefahr da, dass dann Geschichte dann doch wieder instrumentalisiert wird?
Was die Parteien machen, kann uns ja eigentlich egal sein. Wir sind ja parteiunabhängig. Wir wollen auch nicht irgendwie vorkauen, was die Leute irgendwie zu glauben haben oder wie für sie die perfekte Aufarbeitung aussehen soll, sondern es sollen die Leute in sich selber irgendwie klar machen. Wir wollen die Leute nur dazu anregen, für eine Aufarbeitung zu stehen, zivilgesellschaftliches Engagement an den Tag zu legen, die Wendepolitik nicht einfach so hinzunehmen, wie sie halt vorgekaut wurde, ne? Mit den blühenden Landschaften, das war halt zum Teil einfach nicht so. Und die Leute müssen halt informiert werden, aufgeklärt werden und aus dieser Aufklärung, aus dieser Information heraus müssen die Leute oder sollten die Leute aktiv werden. Das ist unser Anregen, das ist unser Ziel am Ende, dass die Leute von sich aus selber, von unten sozusagen, mit einer linken Perspektive die Aufarbeitung fordern und die Wendepolitik nochmal gemeinsam angreifen.
Ich habe jetzt schon so einen wichtigen Punkt genannt, die Geschichte der Treuhand, die dafür gesorgt hat, dass eben viele Biografien damit untergebrochen waren. Gibt es noch weitere Gründe, dass sich Ostdeutsche selbst jetzt, 30 Jahre nach dem Mauerfall, manchmal immer noch so als Bürger zweiter Klasse fühlen?
Naja, also ganz objektiv gesehen können wir es an Zahlen festmachen. Ne? Das sind Löhne, das sind Renten. Die sind einfach niedriger als in den alten Bundesländern. Auch die Arbeitslosenquote ist einfach höher als im Westen. Das kann man faktisch einfach darstellen. Das sind zum Beispiel Sachen, wo sich Leute einfach zweiter Klasse fühlen. Warum ist das so in einem Land? Daneben auch diese emotionale Ebene, die man hat. Viele Ostdeutsche haben halt das Gefühl, dass ihr Lebenswerk nicht anerkannt wird, dass ihre Leistung, die sie auch in der DDR erbracht haben, irgendwie nicht anerkannt wird. Es ist auch immer so ein bisschen der Blick, der auch in der Wendezeit war, dass viele Leute aus dem Westen so ein bisschen an die Sachsen auch gedacht hatten. Ne? Das sind die mit dem lustigen Dialekt und das sind die irgendwie in der DDR hinterm Mond gelebt haben. Und das zieht sich ein bisschen bis heute. Und ich glaube auch, das ist so ein Beispiel dafür, wie sich Leute, also dass sich die Leute im Osten ein bisschen vergessen fühlen oder ein bisschen sogar lächerlich gemacht fühlen oder vielleicht auch so ein bisschen zweiter Klasse fühlen. Also wäre auch noch so ein Beispiel in Universitäten in Ostdeutschland. Da gibt es nicht einen einzigen Rektor aus Ostdeutschland. Das sind alle Leute aus dem Westen oder aus irgendwelchen anderen Ländern. Und warum ist das so? Warum gibt es solche Verwerfungen? Auch in der Verwaltung, in höheren Ebenen. Die Perspektive gerade für Frauen ist da ganz interessant. Es ist ja nicht nur so, dass es an Ostdeutschen in höheren Ämtern fehlt, sondern dass da auch Frauen aus Ostdeutschland fehlen. Nicht nur Frauen insgesamt, sondern auch Frauen aus Ostdeutschland, die dann nochmal, finde ich, oder finden auch wir, besonders diskriminiert sind. Genau dafür stehen wir ja auch. Ne? Wir haben ja eben den Anspruch, auch mit linker Perspektive daran zu gehen. Und wir wollen feministisch sein. Wir sind gegen Rassismus, sind gegen Sexismus, gegen jegliche Form von Diskriminierung. Und wollen das halt auch zeigen mit unserer Methodik. Wir wollen keine radikalen Aktionen machen, sondern wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen und in ihnen was wecken.
Gibt es dann jetzt auch schon konkrete Forderungen, die man nochmal so, wo man es mal so eindampfen kann?
Ja, also wir fordern eine Ostquote bei Institutionen, den Ausbau der Infrastruktur im ländlichen Raum, eine nachhaltige Förderung ostdeutscher Wirtschaft, von der wir alle profitieren. Und weiterhin auch braucht es eine kontinuierliche Debatte über den Osten, unabhängig davon, ob gerade mal wieder die AfD Wahlerfolge einfährt, Rechte randalieren oder ein Rechtsrockkonzert veranstaltet wird. Gerade mit dem Blick auf das 30-jährige Jubiläum von 89 lohnt es sich schon mal einen genaueren Blick in die Geschichte zu werfen. Und außerdem finden jetzt auch die 3 Landtagswahlen im Osten statt, bei der zumindest in Sachsen auch mit einer Regierungsbeteiligung von der AfD zu rechnen ist.
Ich bin in Thüringen aufgewachsen, Tom, du, obwohl es nicht hört, in Sachsen, wir hatten es eben schon Thema, speziell Dresden auch groß geworden. Welche persönlichen Erfahrungen habt ihr denn in Bezug auf die Geschichte rund um den Mauerfall? Also ich habe es als 13-Jähriger miterlebt, aber bei mir sind es oft auch Gespräche mit meinem Vater. Bei einem Freund sind es Gespräche, die er beruflich führt im ländlichen Raum in Thüringen. Wie ist es bei euch? Also wie kriegt ihr da so Eindrücke, wie das gewesen ist rund um den Mauerfall?
Ich glaube, das ist ganz interessant. Carla kommt ja aus Leipzig, aus Sachsen und wir sind beides aus Sachsen, aber unterschiedlich, Generation jetzt nicht, aber wir haben halt schon einen Unterschied im Alter. Ich bin ja 90 geboren und man wächst so ein bisschen damit auf. Also ich komme ja aus Dresden, da war die DDR zumindest gefühlt noch ein bisschen länger und ich habe so ein bisschen, so zumindest Strukturen so ein bisschen mitgekriegt im Kindergarten noch, also noch mit DDR-Spielzeug und auch noch diese doch relativ strenge Erziehung und auch ein bisschen sozialistisch, fand ich. Also hier zurückblickend zumindest, aber bei mir ist es zumindest ähnlich wie bei dir, Reinhard. Ich habe auch mit meinen Eltern gesprochen, mit meinem Vater. Man hat sie auch in der Schule und den Verein noch mitgekriegt. Bei meinem Vater aber speziell, weil mein Vater war selber politisch verfolgt in der DDR, hat auch selber in Bautzen gesessen für 3 Jahre und der hat da doch ganz schön gelitten in der DDR. Ne? Also diese Wendeerfahrung hat er auch erst, Wendeerfahrung, sondern schon diese DDR-Erfahrung hat er auch relativ spät erst erzählt, aber ich glaube, er hat sich auch nochmal Zeit genommen, das zu reflektieren, auch bis ich ein bisschen erwachsener geworden bin um auch eine ganz andere Erzählung zu machen, nicht, dass alles Kacke war, sondern dass die DDR auch positive Sachen hatte, die er dann in der Nachwendezeit erhofft hatte, auch in der Demokratie wiederzufinden. Und das hat er zum Teil nicht.
Ist dein Vater, also jetzt ist es sehr persönlich jetzt gerade, aber kann man sagen, dass dein Vater dann auch ein bisschen enttäuscht ist? Also bei meinem Vater, er hatte beruflich Glück, er konnte dann so weitermachen, da war es jetzt keine gebrochene Erwerbsbiografie. Bei deinem Vater, höre ich raus, springt so ein bisschen Enttäuschung mit. Oder ja. Hat sich mehr erhofft von der Demokratie?
Ja, ein bisschen mehr Erfolg für sich selbst, glaube ich. Also er hatte jetzt auch keinen biografischen Bruch, also er war noch weiter in Arbeit. Aber er ist halt Maurer und auch immer noch Maurer und war immer Maurer und er hätte gern natürlich den Meister gemacht. Der war in der DDR nicht möglich, weil er eben als politisch Gefangener im Gefängnis saß. War dann in der BRD nicht möglich, weil es zu teuer war. Er hatte einfach nicht das Geld dafür. Und da war er ein bisschen enttäuscht, dass es da für ihn irgendwie nicht die Möglichkeit gab, weil er die Möglichkeit nicht gesehen hatte. Er hat aber immer hochgehalten, dass er froh ist, dass er jetzt reisen kann. Was aber auch wieder ein Bruch ist, weil er gar nicht das Geld zum Reisen hatte. Na, er reist jetzt, so, wo er ein bisschen gespart hat.
Carla, du bist in der Heldenstadt Leipzig geboren. Die Leipziger sind ja immer sehr stolz auf ihre Stadt, weil von dort aus, sagt man so, ging natürlich auch die Wende mit aus. Die berühmte Großdemonstration, unter anderem am 9. Oktober, die Montagsdemos, die dort stattgefunden haben. Ist das in deiner Kindheit irgendwie spürbar gewesen? Gibt es bei dir auch Gespräche mit den Eltern?
Ja, also bei mir gab es auch Gespräche mit den Eltern, aber die waren eher nicht so bei den Montagsdemos dabei oder zumindest meine Mutter, weil sie immer an dem Tag, hatte immer Sport an dem Tag und deswegen konnte sie leider nicht, konnte auch gewollt nicht zu den Montagsdemos gehen. Und aber bei ihr ist es auch so eher, dass sie sehr positive Erinnerungen an die DDR hat. Und dass sie die DDR auch eher positiv wahrgenommen hat, aber das war auch dadurch, dass sie halt sehr privilegiert war, weil sie Leistungssport gemacht hat und dadurch schon in der Schulzeit sehr gefördert wurde und in der Schule sogar Produkte wie Bananen hatte oder Adidas-Schuhe, was ja nun nicht viele Ostdeutsche damals hatten. Und sie hat dann ein sportwissenschaftliches Studium gemacht in Leipzig und ist damit auch 90 fertig geworden. In der DDR hätte sie damit gute Karrierechancen gehabt, als Trainerin oder auch in der Wissenschaft, aber 90 war dann allen, die dieses Studium gemacht haben, klar, dass sie keine guten Chancen haben und weil dann mittlerweile schon der DDR-Sport verrufen war für das Doping und genau, deswegen musste sie dann andere Wege einschlagen und ja, allerdings fand meine Mutter auch die Emanzipation in der DDR sehr wichtig. Und zwar war es halt klar, dass man als Frau auch arbeiten geht. Und die Kinderkrippe und der Kindergarten waren umsonst. Trotzdem darf man auch nicht unbeachtet lassen, dass es halt in der DDR Rassismus gab und Homo- und Queerfeindlichkeit und es trotzdem die klassische Rolle der Frau gab.
Interessant, wenn allein jetzt wir unsere drei Lebensläufe übereinander legen oder die unserer Eltern, wie unterschiedlich eigentlich schon allein jetzt nur bei uns dreien dieses Bild, also Pro und Contra, ne, Rolle der Frau auf der einen Seite sozusagen gleichberechtigt, weil die Frauen immer schon im Beruf mit gewesen sind, auf der anderen Seite gab es aber trotzdem Rassismus, es gab auch Rechtsradikalismus, es gab keine Reisefreiheit, also es ist nicht so einfach, da sozusagen dem ganzen Bild gerecht zu werden. Und Tom, du wolltest was sagen?
Ja, das ist ja genau das, was wir auch mit Aufarbeitung meinen. Wir müssen uns diese Biografien auch anschauen, wir müssen zuhören und mit den Leuten darüber sprechen und das nicht einfach irgendwie wegwatschen oder irgendwie in Leugnungsspirale begeben, was, wie ich finde, viel passiert ist in den 90ern, sondern wir müssen jetzt anfangen, den Menschen zuzuhören, mit denen zu reden, aber ein bisschen mehr zuhören als reden und auch aufzuzeigen, ne, was ist denn da passiert, wie könnte man das einordnen und was zieht man daraus heute? Für die Gegenwartspolitik oder für die Gegenwartsgesellschaft.
Im Grunde schon letzte Frage und die kann man jetzt auch nur schätzungsweise beantworten, weil ich selber überrascht bin. Wir sind jetzt 30 Jahre nach dem Mauerfall. Wie lange es quasi dauert, bis alle Leute das Gefühl haben, es spielt keine Rolle mehr, ob ich aus dem Osten oder aus dem Westen komme. Das ist ja der Idealzustand, wenn jemand eher sagt, naja, ich bin halt irgendwie so ein Fischkopf aus dem Norden und ich bin halt ein Bayer und deswegen so ein bisschen anders, aber dass es eher in die Richtung geht. Aber was glaubt ihr, wie lange das noch dauern wird, ehe das überhaupt keine Rolle mehr spielt und dass die Leute auch wieder Vertrauen, darum geht es ja auch, in die vernünftigen politischen Kräfte gewinnen? Das ist ja ganz schwer auch zu beantworten. Also ich kann die Frage selber nicht beantworten. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es auch nochmal 30 Jahre dauert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, ich würde auch sagen, dass man das nicht sagen kann, wie lange das dauert. Es kommt halt drauf an, wie es aufgearbeitet wird und wie man damit jetzt umgeht. Und deswegen ist das schwer zu beantworten.
Wir wissen ja auch nicht, ob das klappt, was wir hier machen. Ne? Also für uns ist es der Versuch, der sich lohnt, definitiv mit den Menschen zu reden und zu versuchen, auch mit den Menschen gemeinsam diesen Aufbruch Ost zu initiieren und nicht nur für ein Bollwerk gegen die Rechten, die die Deutungshoheit irgendwie erreichen wollen und die ihre Ostgeschichte erzählen wollen und das auch ausnutzen und instrumentalisieren. Wir sind ja keine Partei, wir wollen ja nicht gewählt werden. Wir wollen einfach nur, dass die Menschen eine Plattform bekommen, wo sie zuhören können, wo sie aktiv sein können, wo sie Informationen bekommen, Aufklärung wo sie kanalisieren können, was sie da eigentlich an vielleicht sogar Wut haben oder was sie an Fragen haben. Und wir wollen sie halt eben auch gemeinsam mit Menschen in Verbindung bringen, die zum Beispiel darin geforscht haben oder die selber solche Erfahrungen gemacht haben. Es fehlt ein bisschen eine Vernetzung im Osten und die wollen wir nämlich auch ein bisschen fördern. Gerade, man sieht das ja im Osten, ist auch einer der Defizite gegenüber Westbundesländern, dass die Vereinslandschaft hier doch wesentlich kleiner ist und niedriger. Diese Vernetzung müssen wir wieder stärken, zivilgesellschaftliche Vernetzung.
Angenommen jetzt, die Leute hören uns auch das Gespräch und sagen genau das, ich finde das gut, ich möchte mit den Leuten in Kontakt treten. Wo und wie kann ich mit euch in Kontakt treten?
Ja, also uns gibt es schon, man kann schon mit uns in Kontakt treten. Unser erster öffentlicher Auftritt ist sozusagen am 6. September, da könnt ihr auch alle gerne vorbeikommen, bei Radio Frei ab 18 Uhr. Das ist ein Interessiertentreffen, da werden wir uns nochmal vorstellen, was ist eigentlich Aufbruch Ost-Erfurt, was ist Aufbruch Ost, was haben die in Leipzig bisher gemacht, wollen auch nochmal so einen kleinen Input geben. Was haben wir noch geplant, Carla? Diesen Vortrag. Also wir wollen noch so einen Vortrag halt machen über die Wendepolitik, um so ein bisschen einen Einstieg zu machen, damit die Leute auch sozusagen den Kanal geöffnet bekommen, ihre Geschichte auch zu erzählen. Und wir planen noch eine kleine Aktion, wo wir mit Menschen in Kontakt treten wollen in Weimar. Und da wollen wir auch nochmal zu aufrufen. Ja, wer jetzt Fragen hat?
Wir haben auch schon eine Facebook-Seite. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt oder euch mitteilen wollt.
Und wisst ihr dann schon darüber hinaus, wie das geplant ist, ob dann einmal im Monat so Treffen veranstaltet werden oder wie das dann sein wird?
Also wir sind noch ein kleines Team, immer mehr gerne. Dann können wir auch auf jeden Fall regelmäßig machen. Wir machen jetzt alle 2 Wochen sozusagen ein Organisationstreffen. Da können aber gerne Leute mit dazustoßen. Das wäre dann sozusagen nächste Woche. Das wäre dann... Wir würden das einfach auch nochmal festmachen an dem Interessiertentreffen. Dann würden wir uns auch einen Turnus überlegen. Dann können auch die Leute dann regelmäßig kommen. Wenn es halt für alle irgendwie besser passt, alle 3 Wochen nur zu machen, dann machen wir das nur alle 3 Wochen. Bisher haben wir so den Plan aller 2 Wochen, perspektivisch gerne jede Woche. Wir wollen so ein bisschen die Struktur auch aus Leipzig übernehmen. Die haben halt verschiedene Bereiche sozusagen, die sich um bestimmte Dinge kümmern, wie zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit. Inhalt, also Theorie, ein bisschen Planung für Veranstaltungen und sowas. Und das wollen wir auch machen. Die treffen sich immer, jede Aktion und jede Organisationsgruppe trifft sich dann einmal die Woche und die haben alle 2 Wochen eine Vollversammlung, wo alle zusammenkommen und dann berichten, was sie bisher gemacht haben oder wo einfach nochmal gesagt wird, was halt gerade Phase ist. Und so würden wir das auch gerne in Zukunft haben.
Ein guter Startpunkt, das hast du schon gesagt, ist auf jeden Fall Freitag, der 6. September, Freifläche hinkommen, Gotthardstraße 21. Tom Leistner, Carla Büttner, ich bedanke mich, dass ihr hier gewesen seid von der Initiative Aufbruch Ost. Vielen Dank.
Danke.
Dankeschön.